Wenn ich auf die Uhr gucke, wünsche ich mir ein Talent zurück, das ich vor 3 Jahren noch im Überfluss hatte, nämlich kurz predigen zu können, was aber vor etwa einem Jahr irgendwie ausgestorben ist. Ich werde mein Bestes tun, lass uns vielleicht einen Deal machen. Ich gucke, dass ich schnell durchkomme und ihr müsst euch aber extra gut konzentrieren, weil ich dann nicht so ausführlich sprechen kann. Es geht heute um Johannes 3, den Text könnt ihr schon mal aufschlagen, diejenigen, die eine Bibel dabei haben. Davor kommt Johannes 2, das ist jetzt nicht so die Überraschung. Und darin geht es darum, dass Jerusalem so zum ersten Mal Jesus kennenlernt. Und Jesus möchte nicht einfach da Freund mit jedem sein, sondern er setzt ganz klare Zeichen, mit denen er sich abgrenzt von dem, was damals so passiert ist. Er setzt ganz deutlich das Zeichen, dass er nicht an ihrem hektischen, betriebsamen Gottesdienst interessiert ist. Er setzt auch ganz deutlich ein Zeichen, dass er es nicht für nötig hält, sich vor den Leuten zu rechtfertigen oder ihnen Rechenschaft abzulegen. Und er macht auch ganz deutlich, dass er nicht der Messias ihrer Vorstellungen sein will. Und nachdem jetzt so viel Negatives war in Kapitel 2, sagt Jesus in Kapitel 3, worauf es ankommt. Er redet von der neuen Geburt. Und das ist auch das Thema der heutigen Predigt. 3 Hauptpunkte. Erster Punkt, die neue geistliche Geburt ist unbedingt notwendig. Zweiter Punkt, die neue Geburt setzt den Glauben an Jesu Opfer voraus. Und drittens, die umwandelnde neue Geburt allein kann retten. Und jetzt ist es ja so, für viele von uns, die sagen jetzt schon, ach schade, heute ist es eine Predigt für Leute, die noch nicht viel Ahnung haben, Wiedergeburt und so, das kennt man ja alles schon, vielleicht schalte ich im Kopf schon mal so halb ab. Würde ich nicht machen. Lass uns einfach mal eintauchen in diese Situation und lass uns auch versuchen, so unsere Vorverständnisse, was wir denken, was Wiedergeburt heißt und so weiter, einfach mal auszublenden und einzutauchen in die Perspektive von damals, im ersten Jahrhundert. Und ganz genau hinhören, was sagt Jesus denn genau? Und vielleicht noch interessanter, sich zu versuchen, in die Perspektive von Nikodemus rein zu versetzen, der dieses ganze Vorverständnis noch nicht hatte, der noch nie was von Wiedergeburt gehört hatte, was das für ihn denn bedeuten konnte. Und schließlich war das ja auch die Botschaft von der Stelle davor, von Johannes 2, löst euch von euren Vorstellungen und fangt an, ganz neu zu denken. Fangt an, euch zu fragen, wer ist Jesus wirklich? Ich lese zuerst die ersten 8 Verse. Johannes 3, Verse 1 bis 8. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Jesus wird in dem Text sehr respektvoll begrüßt und der Nikodemus, man merkt, er ist wirklich ins Nachdenken gekommen. Er ist nicht das, was wir uns so klassisch unter einem Pharisäer vorstellen, der schon mit allem völlig abgeschlossen hat und nichts mehr an sich ranlässt, sondern er ist wirklich interessiert und offen. Er spricht Jesus als Lehrer an. Das ist vielleicht insofern ein bisschen verblüffend, dass in Johannes vorher noch überhaupt keine Predigt von Jesus erwähnt ist. Also theoretisch weiß man noch gar nicht, was hat Jesus eigentlich gelehrt. Der einzige Hinweis, den man hat, ist, dass er eben zu den Leuten um Johannes den Täufer gehört und deswegen so mit dieser Bewegung irgendwie in Verbindung steht. Und bei der Johannesbewegung, da ging es besonders um die Taufe, die war da sehr wichtig. Und auch wenn wir weiterlesen, direkt nach unserem Text, wird wieder ganz deutlich, dass Jesus zu diesem Zeitpunkt einfach einer ist, der die gleiche Botschaft wie Johannes verkündigt. Es geht einfach darum, dass die Menschen umkehren sollen, weil das Reich Gottes kurz bevorstand. Und dann sagt Nikodemus: Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen und so weiter. Also zu der Zeit war es wohl so, dass zumindest viele der Pharisäer von Jesu Wundern beeindruckt waren und auch viele jetzt nicht irgendwelche Tricks gesagt haben, ja, der hat seine Macht irgendwie vom Teufel und nur deswegen kann er das tun, sondern sie haben diesem Wunder schon auch Gott zugeschrieben. Ein Lehrer von Gott gekommen, sagt er. Aber auf der anderen Seite weiß man jetzt nicht so richtig, was will dieser Jesus denn und wohin führt das Ganze. Denn Jesus ist aufgefallen, dass er sehr weise war, wird eben auch so bezeichnet als weiser Lehrer. Und auch wie er sich verhalten hat, da sind die Leute schon ins Nachdenken gekommen. Aber was sagt er einfach? Okay, er bringt diese Botschaft, die Johannes da in der Abgeschiedenheit der Wüste verkündigt hat, die bringt er jetzt in die Großstadt. Aber wie geht es jetzt weiter? Was will er eigentlich? Und im Zusammenhang ist eben ganz wichtig, dass wir diese Botschaft von Johannes uns nochmal vor Augen halten, dass er sagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, so tut nun Buße und lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden. Reich Gottes, was ist das? Was konnte es damals für einen Juden bedeuten? Reich Gottes, das muss logischerweise irgendwo schon mal im Alten Testament erwähnt sein, dass Johannes da einfach so anknüpfen kann. Das Alte Testament anschauen, Gesetz, finden wir nichts über das Reich Gottes. Poetische Bücher, Geschichtsbücher finden wir nichts über das Reich Gottes. Aber in den Propheten. So, jetzt sind die Propheten etwa so ein dicker Teil in der Bibel und man fragt sich, ja, woher soll ich jetzt genau wissen, was das Reich Gottes ist? Ich gebe euch einen kleinen Cheatcode für die prophetischen Bücher und der Cheatcode heißt Zephania. Zephania hat nur 3 Kapitel und alle wesentlichen Themen der Propheten, also von Jeremia, Jesaja, Hesekiel, jedes Buch ein furchtbar dicker Schinken, wo man fast keinen Überblick darüber gewinnen kann. Alle Hauptthemen von allen Propheten, in Zephania findet man sie alle. Und im 3. Kapitel geht es da eben um das Reich Gottes. Und wenn man die Botschaft von da jetzt zusammenträgt, ergibt sich folgendes Bild. Zuerst kommt Gottes Gericht über Israel und über die Völker. Und es wird deutlich, dass keinesfalls einfach jeder beliebige Israelit das Reich Gottes sehen wird. Ganz deutlich heißt es, Gott wird die Hochmütigen aus der Mitte seines Volkes entfernen. Übrig bleibt der treue Rest Israels. Und der Rest Israels wird innerlich verwandelt werden. Er wird demütig sein und auf Gott vertrauen und es wird keine Bosheit mehr unter ihnen geben. Und in diesem Reich Gottes wird Gott als ihr König und als ihr Retter mitten unter ihnen wohnen und Israel wird sich an ihm freuen. Auch die Völker werden dazukommen und an dem ganzen Anteil haben. Es wird kein Unglück mehr geben in dieser Zeit. Gott hat all seine Strafgerichte weggenommen und alle Feinde weggefegt. So, und das war das, woran Johannes jetzt anknüpft, woran Jesus anknüpft. Siehe, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. So tut nun Buße und glaubt an diese gute Nachricht. Die Israeliten damals, die haben sich auch auf das Reich Gottes gefreut, aber die haben sich so aus dieser Botschaft, aus den Propheten so das rausgenommen, was ihnen gefallen hat. Was uns ja nie passiert, dass wir uns aus der Bibel nur das nehmen, was uns gefällt. Aber bei den Israeliten, die waren eben so schlimm, die haben das so gemacht, die haben sich nur das genommen, was denen gefallen hat und haben sich eben gefreut, jawohl, unsere Feinde werden platt gemacht und wir werden wieder richtig stark sein, wir werden unabhängig sein. Wir freuen uns auf das Reich Gottes, wenn es den bösen Völkern endlich mal an den Kragen geht. Andererseits schienen sie kein großes Interesse daran zu haben, dass es ganz deutlich heißt, dass auch Israel gerichtet werden musste und dass sie auf jeden Fall Buße und Umkehr dringend nötig hatten. Und an diese ganzen falschen Verständnisse knüpft Jesus jetzt an, wenn er mit Nikodemus spricht. Nikodemus hat das vielleicht ein bisschen differenzierter gesehen, aber Jesus hat so viel gesehen in Jerusalem, wie falsch die Leute denken. Und Jesus stellt jetzt die folgende Frage in den Mittelpunkt der Botschaft vom Reich Gottes. Wie kann ich in das Reich Gottes hineingehen? Und zu seinem Einstieg sagt Jesus direkt, man muss von Neuem geboren werden. Also man muss von Neuem geboren werden, um das Reich Gottes zu sehen. Zu sehen heißt aber nicht, dass es einfach nur eine Wahrnehmungsfrage ist, dass das Reich Gottes eigentlich schon da ist und wer irgendwie neu geboren ist, der hat dann, kann das irgendwie wahrnehmen, dass es irgendwie so eine verborgene Realität ist. Und wenn wir uns nämlich anschauen, Vers 5 steht ganz parallel zu Vers 3 und da heißt es eben, Jesus antwortete, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, da sehen wir, das steht genau parallel zu Vers 3, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, steht parallel zu, wer nicht aus Wasser und Geist geboren wird, also das bedeutet das Gleiche. Und dann die Schlussfolgerung, kann er das Reich Gottes nicht sehen, beziehungsweise in Vers 5 heißt es, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Aber also worum es eigentlich geht, ist nicht irgendwie was zu sehen, was so eine verborgene Realität ist, sondern es geht wirklich darum, in das Reich Gottes hineinzukommen. Und es können nur ganz bestimmte Leute in das Reich Gottes hineinkommen, nämlich diejenigen, die von Neuem geboren werden. Und dieses von Neuem geboren ist ein bisschen schwierig zu übersetzen, weil man sich im Deutschen entscheiden muss. Eigentlich im Urtext hat das eine doppelte Bedeutung. Es heißt zum einen von Neuem geboren, aber auch von oben geboren. Also nicht einfach irgendwie eine irdische Geburt, sondern wirklich aus Gott heraus geboren. Aber da muss man sich natürlich fast schon zwangsläufig fragen wie Nikodemus. Ja, was soll das denn sein? Diese Wiedergeburt, davon hat noch nie jemand geredet, hat im Alten Testament auch noch niemand davon geredet. Das heißt, Nikodemus war einfach völlig aufgeschmissen. Was erzählt Jesus denn eigentlich da? Was soll das denn bedeuten, neu geboren zu sein? Und da gibt Jesus eben seine erste Antwort auf die Frage von Nikodemus. Die Wiedergeburt, die geschieht nicht körperlich, sondern geistlich, wenn wir uns Verse 5 bis 8 anschauen. Ja, er sagt, man muss aus Wasser und Geist geboren sein. Die Taufe war der Johannesbewegung besonders wichtig. Die Taufe, sie symbolisiert Buße, Abkehr, Umkehr von dem, was vorher war. Und dann der Geist. Das ist interessant, den hat Johannes nämlich nur angekündigt. Er hat gesagt, der Geist wird demnächst kommen, wenn dann der Messias auch da ist. Aber Johannes selbst hat noch nicht mit dem Geist getauft. Unter Johannes hat noch keiner die Wiedergeburt erlebt. Und wir sehen, dass der Geist das wesentlich Wichtigere ist als das Wasser. Warum? In Vers 5 ist noch von der Geburt aus Wasser und Geist die Rede. Danach finden wir von Wasser nichts mehr, aber es geht immer um den Geist. Also der Geist ist das Entscheidende, das Wasser, das symbolisiert einfach, was wirklich passiert. Und so wie quasi die Taufe die menschliche Seite symbolisiert, ich habe mich abgewandt von dem alten Leben, ich tue Buße, ich kehre um, wie wir es auch im Zeugnis gehört haben, so steht der Geist für die göttliche Seite. Und diese Wiedergeburt aus dem Geist, die war erst möglich nach Jesu Tod, Auferstehung und Himmelfahrt. Vielleicht fragt man sich, Vers 8, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Was genau ist damit gemeint oder was will Jesus damit sagen? Er geht quasi nochmal auf das zurück, was Nikodemus meinte, von wegen, ja, ich kann doch nicht nochmal in den Schoß meiner Mutter zurückkehren und wie soll ich nochmal neu geboren werden? Ich bin ja auch viel zu groß und viel zu alt und wie auch immer. Das kann ja nicht mehr gehen. Da sagt er einfach, genau wie bei dem Wind, es ist nicht körperlich nachzuvollziehen. Es ist etwas, was geistlich geschieht. Es ist etwas, was nicht körperlich greifbar ist. Zur Veranschaulichung. Um US-Präsident werden zu können, muss man ein natural born citizen der USA sein. Das heißt, man muss in den USA geboren sein und von daher seine Staatsbürgerschaft haben. Bei Obama haben das manche angezweifelt. Und so wie es um US-Präsident zu werden, die zwingende Voraussetzung ist, dass man in den USA geboren ist, so ist es zwingende Voraussetzung, um in das Reich Gottes hineinzukommen, dass man von Neuem aus dem Geist geboren ist. Zweiter Punkt, ich lese die Verse 9 bis 17. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Also wir haben diese Frage gesehen von Nikodemus, die erste, die erstmal einfach von Unverständnis geprägt war. Ja, wie kann das passieren? Wie kann ich denn nochmal neu geboren werden? Das funktioniert doch körperlich gar nicht. Da wurde dieses Missverständnis ausgeräumt. Und Jesus hat klargemacht, es geht um eine geistliche Wiedergeburt. Und jetzt, in der nächsten Frage, hat sich das Gespräch schon weiterentwickelt. Es steht, Nikodemus hat jetzt mitgenommen, okay, diese neue Geburt, die ist notwendig, um ins Reich Gottes zu kommen. Und natürlich will ich in das Reich Gottes kommen. Aber jetzt ist die Frage, wie kann dies geschehen? Und was er damit meint ist, wie kann man denn diese neue Geburt denn dann erlangen? Okay, das ist irgendwas, was geistlich geschieht. Aber wie kann ich die denn bekommen? Und dann holt Jesus erstmal aus. Er bringt erstmal die Aussage, ja, ihr nehmt ja unser Zeugnis nicht an. Es ist interessant, vorher hat Jesus immer in der Ich-Form gesprochen, jetzt sagt er, wir reden und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Es ist völlig klar, dass Johannes wieder im Boot ist. Jesus hat bis dahin noch keine nennenswerte Ablehnung erfahren, aber Johannes schon. Wir sehen immer wieder, wo die Pharisäer und Johannes in Kontakt kommen, dann läuft das nicht so besonders gut. Immer wollen sie ihn überwachen und gucken, was diese neue geistliche Erweckungsbewegung da macht und ob die auch ja noch im Rahmen des Erlaubten ist. Und Johannes kontert das dann, als er Besuch von dieser Delegation bekommt und beschimpft sie als Otternbrut und wiederholt seine Aufforderung, dass Israel Buße tun muss. Und auch später, als es schon mit Jesus zu Ende ging in der Passionszeit und so eine Delegation zu ihm kommt vor den Hohepriestern und Ältesten, da sagt Jesus, wenn wir sagen, also die Frage war von den Leuten, wo ist deine Autorität, dass du das tust, was du tust? Und Jesus sagt dann, ich beantworte euch eure Frage, wenn ihr meine Frage beantwortet. Und zwar, war Johannes von Gott oder ist er einfach von sich ausgekommen? Und dann überlegen sie so bei sich, wenn wir sagen, vom Himmel, so wird er uns sagen, warum habt ihr ihm denn nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen, von Menschen, so haben wir die Volksmenge zu fürchten, denn alle halten Johannes für einen Propheten. Also es wird deutlich, sie haben nicht an ihn geglaubt und sie überlegen nur taktisch, wie können sie vorgehen, weil die Volksmenge ihn schon irgendwie für einen Propheten gehalten hat. Also wir sehen deutlich, die Pharisäer und auch allgemein so die Gesellschaft, besonders die wichtigen Leute, haben das nicht angenommen, was Johannes und Jesus gepredigt haben. Und das war eine irdische Botschaft, das war was den Israeliten gut bekannt war, was alle Propheten immer wieder gesagt haben, tut Buße und kehrt um, ihr seid auf dem falschen Weg. Und schon da haben sie nicht auf ihn gehört. Und jetzt sagt Jesus, wenn ihr schon das nicht hören wolltet, wie könnt ihr dann überhaupt solche Themen wie Wiedergeburt verstehen? Dann geht er weiter, Vers 13, und sagt ihnen, dass er der Einzige ist, der überhaupt von solchen himmlischen Themen wie Wiedergeburt sprechen kann, weil er auch schon mal da war. Das kann euch kein anderer Mensch sagen. Das kann ich euch auch nicht sagen, wie es im Himmel aussieht und wie so himmlische Dinge wie Wiedergeburt erlebt werden. Aber Jesus kann es uns sagen, weil er von da kommt. Und was sagt er dann weiter, wenn wir im Text lesen? Er muss erhöht werden. Da ist auch die Frage, wie kann man das verstehen? Nikodemus kannte die Geschichte von damals von Mose sehr gut. Die Israeliten hatten mit einer Schlangenplage zu kämpfen, wurden gebissen und Mose hat so eine Schlange aus Bronze auf einen Mast aufgebaut und jeder, der diese Schlange angeschaut hat, der ist dann eben nicht an diesen Bissen gestorben. Und diese Geschichte kennt Nikodemus, aber was genau soll das denn jetzt bedeuten, wenn Jesus sagt, dass er selbst erhöht werden muss, wie die Schlange erhöht werden musste. Dieses Wort erhöhen heißt einfach, man stellt irgendwas erhöht hin. So hat Mose diese Schlange auf eine besonders hohe Stelle gestellt und noch eine Stange drunter, dass auch jeder von ein bisschen weiter weg die Schlange gut sehen konnte. Und so soll auch Jesus erhöht werden. Was soll das denn bedeuten? Was kann man sich denn darunter vorstellen? Und was es ein bisschen schwierig macht, dieses Wort erhöhen, das bedeutet nicht nur so etwas Örtliches, ich stelle es an einen hohen Punkt, sondern es bedeutet eben auch, jemanden an Ehre zu erhöhen. In der Bibel steht immer wieder, dass die Demütigen erhöht werden und die Hochmütigen erniedrigt werden. Und genau das gleiche Wort ist das auch. Und so überlegt Nikodemus wahrscheinlich, meint er das jetzt übertragen oder wie genau kann ich das verstehen? Jesus muss irgendwie Ehre bekommen, er muss als Messias groß angesehen werden. Andererseits mit der Schlange, wie soll der denn hoch aufgestellt werden? Ich kann mir gut vorstellen, wie es in seinem Kopf rattert. Da fragt er sich mit diesem Mast, was ist an einer Stange erhöht werden? Vielleicht hat er irgendwie dunkel dran gedacht, naja, die einzige Möglichkeit, das Einzige, was ich so kenne aus meiner Umwelt, wenn Menschen hoch aufgereckt werden, ist eigentlich, wenn die an ein Kreuz angenagelt werden und dann da aufgestellt werden. Aber wie kommt Jesus denn auf sowas? Oder bestimmt habe ich das irgendwie falsch verstanden. Also wir sehen hier, Nikodemus muss im Prinzip völlig verwirrt gewesen sein von der Antwort, die er bekommt. Da lesen wir, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gegeben hat. Aber bedeutet gegeben, dass er ihn in den Tod gibt? Also wie konnte er darauf kommen. Ich meine, wir haben heute den schönen Vorteil, dass wir so alles im Rückblick sehen können. Und den hatten auch schon die Leser von Johannes. Also die wussten auch schon, ja, Jesus ist eben am Kreuz gestorben und deswegen ist Wiedergeburt möglich und so weiter. Und das ist eben unser Vorteil und das bedeutet, Gott hat seinen Sohn gegeben. Das bedeutet wirklich, dass er ihn in den Tod hingegeben hat, dass wir gerettet werden können. Aber für Nikodemus war es damals, glaube ich, ganz schön schwierig, das mit den paar Andeutungen so verstehen zu können. Was er aber sicher wieder mitgenommen hat, ist diese zwei Alternativen. Es gibt einmal die Leute, die verloren gehen, und dann einmal Leute, die ewiges Leben haben. Und so war es bestimmt so, dass sich für Nikodemus nicht alle Fragen beantwortet hatten. Und vielleicht ist es bei dir auch so in Glaubensdingen. Ja, manches hast du irgendwie verstanden, da hast du das Gefühl, kann ich nachvollziehen, ja, passt. Aber vieles, da denkst du auch, hä? Und da ist halt dann auch die Herausforderung, was machst du jetzt damit, wenn du es noch nicht ganz verstanden hast? Sagst du, ja, okay, check ich nicht, was soll man machen? Beschäftige ich mich mit anderen Themen oder bleibt man dran? Wenn Nikodemus dran geblieben ist an dem, was er von Jesus gehört hat und sich weiter mit ihm beschäftigt hat, dann ist er auf jeden Fall gerettet worden, weil später alles nachvollziehbar und verstehbar war. Besonders als die Jünger dann nochmal die Botschaft von Jesus nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung weitergegeben haben. Also, um es jetzt verständlich rüberzubringen und was es auch für unsere Zeit bedeuten kann, was Jesus damals nur angedeutet hat. Es gibt Voraussetzungen für die neue Geburt. Die Voraussetzung ist Jesu Opfertod. Ja, Jesus, Gott hat seinen Sohn hingegeben und er muss erhöht werden. Das bedeutet, Jesus musste sterben, um für die Schuld der Menschen zu bezahlen. Es geht aber nicht nur einfach um diese Tatsache, dass Jesus gestorben ist und die Schuld getragen hat, sondern es geht auch um den Glauben daran. Also wenn der Glaube daran fehlt, dann nützt es nicht viel, wenn man theoretisch weiß, ja, das ist passiert, Jesus ist, vielleicht ist er ja gestorben und auferstanden, ist es ja vielleicht auch historisch nachvollziehbar, ich kann mich damit beschäftigen und mich belesen, auch wie es allgemein so mit Kreuzigung war, und dann kann ich mich irgendwie lesen, dass auch nichtchristliche Schriftsteller davon geschrieben haben, dass Jesus gekreuzigt wurde. Aber das Entscheidende ist, dass wir daran glauben, dass dieser Tod von Jesus das Opfer für uns ist, dass er die Schuld getragen hat, die eigentlich auf uns zukommen würde und die wir verdient haben. Und deswegen ist eben in Vers 15 und in Vers 16 betont, dass derjenige, der an ihn glaubt, gerettet wird. Zusammenfassend, im ersten Punkt haben wir gesehen, dass es unbedingt nötig ist, von Neuem geboren zu werden, wenn wir ins Reich Gottes hineinkommen wollen. Jetzt im zweiten Punkt haben wir gesehen, dass es die Voraussetzung ist, dass wir an Jesu Opfertod glauben. Wenn man heute Deutscher werden will, also sich einbürgern lassen möchte, dann muss man sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen. Hintergrund ist, dass das Deutschland, in dem wir leben, ohne diese freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht möglich und nicht denkbar ist. Und genauso ist es einfach, wenn man Teil des Reich Gottes sein will, dann braucht es diese Grundvoraussetzung, nämlich den Glauben an Jesu Opfertod. Ich lese die letzten vier Verse, ab Vers 18 bis Vers 21. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt werden. Im zweiten Punkt haben wir gesehen, die neue Geburt ist nur möglich, weil Jesus uns rettet. Und jetzt wird hier beschrieben, wie es aussieht ohne Jesus, was auf uns zukommt ohne Jesus. Unser Status ohne Jesus bzw. vor Jesus ist schon gerichtet. Und daraus sehen wir, es gibt keine andere Möglichkeit, gerettet zu werden. Es werden einfach diese zwei Gruppen hingestellt, diejenigen, die glauben, und diejenigen, die schon gerichtet sind in diesen Versen. Und der Weg, gerettet zu werden, ist eben, wie wir es schon gelesen haben, Verse 15, Verse 16, an den einzigen Sohn Gottes zu glauben. Nur so kann man gerettet werden. Jetzt sagt man vielleicht, ja, was heißt denn, ist schon gerichtet? Das Endgericht war ja noch nicht. Das stimmt, aber jeder Mensch geht unweigerlich auf dieses Gericht zu, das ihn am Ende erwartet. Und wie dieses Gericht in jedem Fall ausgehen wird, das haben wir heute schon, brauche ich jetzt gar nicht zu wiederholen, in Offenbarung 20 gelesen. Es werden alle nach ihren Werken gerichtet, es werden Bücher aufgetan und alle Menschen werden nach ihren Werken gerichtet und das Ergebnis ist immer das Gleiche. Keiner kann durch seine Werke vor Gott bestehen. Alle werden verurteilt. Und es gibt nur diese eine Möglichkeit, gerettet zu werden. Ja, in Offenbarung 20 ist es so formuliert, die im Buch des Lebens stehen. Und wer steht im Buch des Lebens? Ja, diejenigen, die diese neue Staatsbürgerschaft haben, die von Neuem geboren wurden. Deswegen können nur die Gläubigen gerettet werden. Wer aber Jesus nicht annimmt, der hat diesen Joker nicht und der geht weiterhin auf seine Verurteilung zu. Der wird weiterhin nach seinen Werken geurteilt. Und das Ergebnis ist immer das Gleiche, durchgefallen. Das ist wie mit einem Diplomatenpass. Dein Verbrechen ist ganz deutlich nachgewiesen. Und es ist auch überhaupt keine Frage, welches Urteil jeder Richter in deinem Fall fällen muss für das, was du getan hast. Aber weil du einen Diplomatenpass hast, kannst du nicht verurteilt werden. Ja, man mag das in dieser Welt ungerecht finden, aber es ist ein gutes Beispiel, wie es auch bei Gott funktioniert. Wir sind ausgenommen aus diesem Gericht, weil Jesus das Gericht schon getragen hat, weil er schon gestraft wurde mit dem Tod für uns. Und dann lesen wir, dies aber ist das Gericht, das bedeutet, das ist aber der Grund für das Gericht. Dann lesen wir, die Werke der Menschen sind böse, sie wollen nicht bloßgestellt werden. Und jetzt haben sie diese Möglichkeit zwischen Licht und Finsternis und die Menschen wählen die Finsternis. Und jetzt hat Gott schon das Licht gesandt, dass sie die Wahl haben zwischen Licht und Finsternis und sie wählen wieder die Finsternis. Was bleibt dann noch übrig als das Gericht? Wenn sie schon die Rettung, die ihnen angeboten wird, nicht annehmen, dann bleiben sie auf diesem Weg ins Gericht. Jetzt ist die Frage bei dir, bist du schon von Neuem geboren? Wenn das bei dir nicht der Fall ist, ja, das habe ich mir nicht ausgedacht, ihr könnt es euch heute Nachmittag in aller Ruhe nochmal schön durchlesen, das ist genau das, was Jesus sagt, worauf du zugehst, ist definitiv das Gericht. Und es ist auch keine Überraschung mehr, wie das Gericht ausgehen wird. Gott hat es an so vielen Stellen in der Bibel schon gesagt. Es wird schlecht ausgehen für uns. Wir sind schon gerichtet. Und da gibt es diesen einen Weg, gerettet zu werden. Es gibt nur diese zwei Gruppen, nicht ganz viele unterschiedlichen. Es gibt die Gerichteten und die Gläubigen. Und es ist die Frage, ob du diesen Glauben hast. Du brauchst diesen Glauben, um gerettet zu werden. Du musst glauben, dass Jesus gestorben ist und die Strafe gezahlt hat. Du musst, wie Johannes und Jesus das immer verkündigt haben, umkehren mit deinem Leben zu Gott. Und dieses Angebot von Jesus, dass er deine Schuld wegnimmt, das gilt nicht einfach automatisch für alle. Das gilt für diejenigen, die das Geschenk auch annehmen. Und das ist das, was mit dem Glauben gemeint ist. Also nimmst du das Angebot an, es ist alles bezahlt, du musst es einfach nur nehmen, du musst einfach nur umkehren, dein Leben mit Jesus leben, einen neuen Anfang machen, dann schenkt Gott dir die neue Geburt. Du musst es halt nur annehmen. Sonst hast du die neue Geburt nicht und wie wir gesehen haben, wirst du dann nicht ins Reich Gottes kommen. Andersrum, wenn du die neue Geburt hast, wirst du in das Reich Gottes kommen und wie herrlich das sein wird, haben wir ja heute auch schon in dem Gottesdienst gesehen. Noch ein kurzes Wort an diejenigen, die schon wiedergeboren sind, und dann bin ich auch wirklich fertig. Die Wiedergeborenen werden in Vers 21 beschrieben. Es werden ja da am Ende zwei Gruppen beschrieben, diejenigen, die halt verloren gehen, die schon gerichtet sind, wie ihre Werke sind und dass sie sich nicht retten lassen wollen. Und in Vers 21 wird gesagt, wodurch sind denn diejenigen gekennzeichnet, die wiedergeboren sind? Es ist ein bisschen rückwärts geschrieben. Wer aber die Wahrheit tut, das ist letzten Endes das Ergebnis, der kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Zu dem Licht kommen ist immer der Schritt, von dem alles ausgeht. Und dann werden die Werke eben von Gott gewirkt. Und dann kann man sagen, das ist jemand, der die Wahrheit tut. Diese Reihenfolge sehen wir ganz deutlich und die hat Johannes super deutlich gemacht, Jesus super deutlich gemacht. Ohne die neue Geburt gibt es gar keine tollen Werke, die aus Gott gewirkt sind. Gott wirkt in deinem Leben, wenn du einen neuen Anfang gemacht hast, wenn du ihn aufgenommen hast in dein Leben. Jetzt ist die Frage, sieht dein Leben so aus, dass du zum Licht kommst, dass Gott Werke in deinem Leben bewirkt, dass du die Wahrheit tust, dass du redlich lebst? In 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, dass wer von neuem geboren ist, eine neue Schöpfung ist. Und dann heißt es, siehe, Neues ist geworden. Ich kann den Vers eigentlich auswendig, aber auf der Kanzel versagt man dann immer. Jetzt muss ich ihn leider doch vorlesen. Denn wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ich habe dazu eine gute Illustration gelesen. Und zwar, da war ein Mann, der wollte ein Grundstück verkaufen. Und auf diesem Grundstück war halt ein Gebäude, das in jämmerlichem Zustand war. Und dann hat er so seinen Kaufinteressenten vor sich und versucht, dem so das Gebäude so ein bisschen schmackhaft zu machen. Und sagt ihm, ja, der Mangel und den werde ich auf jeden Fall noch beheben und hier an der Bausubstanz, ich werde da auf jeden Fall noch was machen, die Handwerker sind schon bestellt, ich muss nur den Kaufvertrag mit dir abschließen. Ich versichere dir, ich werde dir das Haus in gutem Zustand übergeben. Das wird alles noch besser gemacht. Stell es dir bitte nicht so schlimm vor, wie es gerade ist. Und dann sagt der Kaufinteressent, interessiert mich nicht, ich will nur die Lage hier. Und genauso ist es auch bei unserem Leben als Christen. Ist es so, dass du dein Leben irgendwie renovieren willst oder gibst du Gott einfach den Bauplatz und die Baugenehmigung? So, was Neugeburt für diejenigen bedeutet, die noch keine neue Geburt haben, ist klar. Aber für uns, die wir schon von Neuem geboren sind, ist das die Herausforderung. Leben wir wieder so, dass wir irgendwie aus eigener Religiosität vorankommen wollen? Oder geben wir das wirklich Gott ab? Gott, hier ist der Bauplatz, du kannst die Lage haben, baue du. Ich möchte zum Abschluss noch ganz kurz beten. Ich bitte euch einmal aufzustehen dazu. Ja, Herr Jesus, wir haben gesehen, wie du es deutlich gemacht hast, worum es dir geht, Herr. Du hast immer vom Reich Gottes gesprochen und du hast uns auch deutlich zu verstehen gegeben, wer reinkommt und wer nicht reinkommt, Herr. Bitte hilfst du jedem, der noch auf dem Weg ist, der noch nicht von Neuem geboren ist, dass er sich weiter damit beschäftigt, Herr. Lass ihm keine Ruhe und hilf ihm und hilf ihr, das zu finden und auf Fragen, auf die Antworten auf die Fragen zu finden, die sie vielleicht noch haben, dass auch sie von Neuem geboren werden. Und hilf du uns, die wir von Neuem geboren sind, dass wir keinen Unsinn machen, dass wir nicht denken, ja, wir machen irgendwie selber jetzt weiter, wir verbessern unser Leben ein bisschen. Wir leben unsere alte Geburt, unser altes Leben irgendwie und verbessern das ein bisschen, sondern dass wir das praktisch umsetzen, Herr, dass wir verstehen, nur aus dir heraus kann unser christliches Leben gelingen. Nur wenn wir zu dir kommen, nur wenn wir dir unser Leben zur Verfügung stellen. Herr, bitte hilf uns, das ja, wirklich zu verinnerlichen in unserem Denken, den Unterschied auch klar zu haben. weil das eine große Auswirkung hat, ob unser Leben Frucht bringt oder keine Frucht bringt. Amen.